Preist dem Herrn. Was tat er alles für mich, der Herr Jesus Christus? Er ging in den Tod, hat sich aufgeopfert, damit ich gerettet werde. Und wenn es nur ich wäre, das wäre schon so viel. Denn er hat für einen Menschen unheimlich viel getan. Ja, er hat sich aufgeopfert und das tat er für mich. Halleluja. Ich möchte heute über die Auferstehung der Toten sprechen, denn das ist die Botschaft, die Ostern verbreitet wurde, gekommen von Ostern, die Auferstehung Jesu, das ist das zentrale Thema der ersten Christen gewesen, des Glaubens, ja. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre unsere Predigt vergeblich. Alles wäre nur ein Irrtum, eine Lüge oder eine Illusion. Aber dank Gott, Jesus ist auferstanden und Jesus lebt, ja. Ja, da wäre die ganze Predigt, die ganze Osternbotschaft, das wäre nur Falschinformation. Doch Jesus ist auferstanden und wir haben so viele Zeugen. 40 Tage lang ist er seinen Jüngern erschienen, hat mit ihnen gegessen, getrunken, ja, ihnen wichtige Botschaften gegeben. Für Paulus, als er den Korintherbrief schrieb, und es war 55 nach Christus, da lebten noch so viele Menschen, die kannten den Auferstandenen, denn Jesus einmal bei 500 Leuten erschienen, ja, und außerdem die Jünger ließen sich foltern, starben als Märtyrer. Sie waren so überzeugt, Jesus lebt. Und wäre Jesus nicht auferstanden, hätten sie nicht für irgendein Vater Morgana ihr Leben geopfert. Die Jünger Jesu haben in Jerusalem gewaltiges Aufsehen erregt mit ihrer Botschaft, Jesus lebt. Ja, und sie haben ganz Jerusalem erfüllt mit dieser Botschaft. Sie waren Zeitzeugen der Auferstehung. Ja, und sie lebt noch. Auch Jakobus, der Bruder vom Herrn Jesus, am Anfang glaubten die Brüder nicht an Jesus, aber ja, dieser Bruder hat sich bekehrt, ist sogar Vorsteher der Gemeinde in Jerusalem geworden und 62 nach Christus wurde hingerichtet in Jerusalem für seinen Glauben. Stephanus war der erste Märtyrer und da würden die Menschen nicht sterben für eine Lüge, für ein Vater Morgana oder eine Einbildung. Ja, sie glaubten ganz fest an die Auferstehung. Die Frauen, ich denke nur am Ostermorgen, sie gehen zum Grab, sie wollen Jesus salben. Sie haben nicht erwartet, dass Jesus lebt. Ja, sie wollten die Leiche salben, aber als sie ankommen, war alles schon passiert, war alles schon vorbei. Die einzige Erwartung, die sie hatten, war, Jesus ist tot, verstehst du, und wir müssen ihn salben. Aber nein, Jesus lebt und Petrus und Johannes, sie sind zum Grab gegangen, sie haben sich überzeugt, ist das wirklich wahr? Und auch der Thomas, er glaubte erst, nachdem er seine Hände und seine Füße berühren konnte, mein Herr und mein Gott, verstehst du? Das waren alles Augenzeugen, das war alles authentisch. Ja, auch die hohen Priester, sie ließen das Grab versiegeln, wenn Jesus nicht gegeben hätte, wenn er nicht gestorben wäre und so weiter, das wäre alles gar nicht passiert. Aber sie ließen sogar das Grab versiegeln und bewachen. Ja, denn wo bewacht man ein Grab bei den Toten? Ja, außer in Jerusalem. Und die hohen Priester, sie glaubten, ja, Jesus wird auferstehen. Und dann haben sie gesagt, dann wäre das die nächste Botschaft noch viel schlimmer als die erste. Und ich spreche hier von der Auferstehung der Toten, von unserer Auferstehungshoffnung. Ja, wir müssen einmal alle sterben. Das ist das Normale, das ist der Weg des Lebens. Ja, und der Tod ist für mich nur ein Übergang von einem Zimmer in das andere, von einer Situation in das andere, vom Bewusstsein zum Unbewusstsein. Und ich bin als Navigator hier heute Nachmittag und ich versuche das zu sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, auch wir werden leben, weil Jesus lebt. Tod ist nicht das Ende des Lebens. Ja, der körperlich-organische Funktion, die hört zwar auf, aber wir hören nicht als Persönlichkeit auf. Unser Organismus hört auf zu funktionieren. Es erlischt eines Tages. Und die Wahrnehmung und alles, was wir so hatten und waren, meine Persönlichkeit. Und wir kehren zu Gott heim. Von Staub bist du Staub und von Asche wirst du Asche werden. Doch was von Gott ist, das geht zu Gott. Ja, und meine Seele ist von Gott. Ja, es ist ein Prozess. Bei dem Herzschlag und Atmung aufhören. Wir gehen ins Jenseits über. Ich trenne mich hier von dem Irdischen, von dem Sichtbaren. Leib und Seele werden getrennt. Das, was von der Erde ist, wird Erde. Und das, was Geist ist, wird Geist. Ja. Der natürliche Lebenszyklus hört auf. Von Erde bist du, Erde sollst du werden. Ja. Doch die Seele, ich habe neulich festgestellt, wissenschaftlich wurde untersucht und jemand hat sterbende Menschen abgewogen, also als sie starben, im Sterben, die Seele ist 21 Gramm schwer, ja, so wie eine Briefmarke, ein Brief, ja, und diese 21 Gramm gehen zu Gott. Wir haben eine neue Existenz in der Ewigkeit. Wir leben im Jenseits. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Das ist die Botschaft, die ich habe. Und ich möchte dich ermutigen. Es gibt drüben im Jenseits kein Leid, kein Tod, keinen Schmerz, ja, kein Geschrei. Dort haben wir eine andere Lebenswirklichkeit. Wir sprechen vom ewigen Leben. Nach dem Tod, dem Sterben, wird das Fleisch Fleisch und Geist zu Geist. Ja, das ist diese Situation. Das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Die Seele muss einen anderen Körper bekommen. Der Körper wird transformiert, umgewandelt, umgeformt und verwandelt. Plötzlich bin ich Geist. Ja, das Verwesliche zieht das Unverwesliche an. Das Verwüstliche zieht das Unverwüstliche und Unverderbliche an. Das Sterbliche, ja, bekommt Unsterblichkeit. Wir werden ausgetauscht, ja, und wir werden ganz neue Schöpfung, ganz neue Menschen, dass wir sagen können, siehe, das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Sterben ist ein reiner Transformationsprozess, ein Übergang, eine Verwandlung vom Diesseits zum Jenseits, ja, vom Bewusstsein zum Unbewusstsein, ja, ja. Sterben ist ein Prozess, also du musst nicht Angst haben vor dem Sterben. Wir werden umgewandelt, wir werden geboren, um zu sterben, hat mir neulich ein Hippie gesagt, ja. Organe stellen ihre Arbeit ein, der Kreislauf schwächt sich langsam ab, ja, die Atmung wird unregelmäßiger. Das passiert beim Sterben. Es ist ein Prozess des Loslassens. Unser Bewusstsein verändert sich. Alles wird langsamer, bedachtsamer. Ja, es ist mit dem Leben nicht zu Ende. Es geht alles nur ein bisschen langsamer, bevor wir sterben. Ja, und wir gehen zu Gott. Ja, und von Gott aus gesehen werden wir nach dem Tod weiterentwickelt. Wir werden, ja, weiterentwickelt. Ja, das ist das Ist-Zustand und wir kommen zu einem Soll-Zustand, das, was wir sein sollten, was Gott von Anfang an für unser Leben gewollt hatte. Es ist eine Umgestaltung, ein Gestaltenwandel. Ich verwende immer das Bild von Wasser, H2O. Wasser, wir kennen diese Form, dann kommt das Eis oder dann kommt der Nebel, kommt der Dampf oder was auch immer ist, aber es bleibt immer in der Zusammensetzung H2O. Ja. Das Sterbliche zieht an das Unsterbliche. Die Umwandlung ist das Prozess Gottes, was Gott in uns hineingelegt hat. Transformation, diese Umwandlung. Das erste Wunder in Kana, das war Wasser zu Wein zu verwandeln. Und das ist, was Gott mit uns macht. Wir verwandeln das Irdische, das Sichtbare in was Himmlisches, was Göttliches, was Ewiges. Das war das erste Wunder Jesu, diese Verwandlung. Überall in der Natur begegnen wir der Transformation. Aus Alten wird das Neue, aus Unvollkommenen wird das Vollkommene und das Vollendete. Ja, genau das, was wir jetzt im Frühling erleben, ja, alles so kahl und so leer und so weiter, und plötzlich blüht es, ja, alles blüht. Aus Fleisch wird Geist, und das ist das Göttliche, was Gott in uns hineingelegt hat. Aus menschlich wird es göttlich, aus zeitlich wird es ewig. Ja, die Bibel ist voll von Geschichten, in denen Umbrüche und Krisen durch Gottes Wirken zu neuen Anfängen und Aufbrüchen verwandelt wurde. Wir werden neu aufleben. Ja, wir gehen nur von einem Raum in anderen, vom Warteraum. Und die Erde ist die Schule. Wir lernen hier, ja, für die Ewigkeit. Selbst die Natur zeigt uns diese Zyklen der Verwandlung. Hier blüht wieder alles auf. Der Frühling ist da. Halleluja. Der Frühling ist da. Oder Auferstehung. Ich möchte auch das Bild verwenden von einer Raupe. Die Raupe krabbelt, frisst die Kraut und was auch immer ist. Und dann verpuppt sie sich als in einen Kokon. Ja, und dann wird es ein Schmetterling. Und genau das ist, was wir Menschen werden. Ja, wir werden Schmetterlinge. Aber im Prinzip, im Grundbestand war sie Raupe und wird auch eine Raupe bleiben. Aber es wird jetzt ein Schmetterling. Ja, überlasst Gott alles. Ja, der Natur und dem Leben. Gott macht es schon, verstehst du, dass du ein neuer Mensch wirst. Das ist Gottes Wille, Gottes Absicht mit unserem Leben. Den Prozess, die Metamorphose, diese Verwandlung, das ist angelegt für uns. Die Raupe wandelt sich nicht direkt um, sondern nur der Körper wird verflüssigt und dann kommt es in einem neuen Zustand da und das schwingt sich raus, die Flügel trocknen und ja, es ist ein Schmetterling. Und aus den Zellen bildet sich ein Schmetterling. Ja, das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Ja, wir haben ein neues Aussehen, ein neues Dasein. Für früheren Gläubigen, für die Urchristen also, ja, sie betrachteten das als einen Übergang von einem Dasein ins Jenseits, ja, zu einem ewigen, unsterblichen Zustand. Das ist Auferstehung. Die ganze Natur, das ganze Dasein ist so angelegt. Nach der Auferstehung sind wir frei von der Vergänglichkeit. Ja, da schweben wir, leben ganz woanders, obwohl wir noch von Natur aus eine Raupe sind. Ja, in 1. Korinther 15, Vers 53 und folgende Verse, da heißt es, das Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Und dafür leben wir, dafür kämpfen wir, dafür arbeiten wir. Das Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit. Das Verletzliche muss anziehen, die Unverletzlichkeit. Ich kann nicht mehr verletzt werden und ich kann nicht mehr sterben. Das Vergängliche muss anziehen, die Unvergänglichkeit. Das ist Transformation. Auferstehung ist nichts anderes als eine Transformation, schon im Menschen angelegt bei der Schöpfung. Das Anziehen symbolisiert, dass der sterbliche Mensch eine neue göttliche Qualität bekommt. Ich bin ewig. Ja, nach dem Tod stirbt das Fleisch, also der Leib, der Körper, und der Geist lebt neu auf. Ja, der Gläubige entwickelt sich zu einem neuen Menschen. Ja, das Neue ist im Werden. Die Auferstehung, diese Transformation, ist nicht nur eine Vergeistigung, sondern es ist eine neue Existenz, die wir bekommen. Die Seele existiert weiter, während der Körper, dieser irdische Leib hier vergeht. Meine Seele existiert weiter. Ja, der Geist ist ewig, kann nicht sterben, ja, kann nicht vergehen, kann zu nichts werden. Meine Äonen können nicht zu nichts verfallen. Fast alle Kulturen glauben daran. Und das wissen wir sogar selbst aus der Nahtoderfahrung. Und deshalb, alle Kulturen haben mehr oder weniger geglaubt, dass es diese Transformation gibt. Der Tod ist nur das Ende des physischen Körpers, das Individuum, die Seele, das Bewusstsein existiert weiter. Gott schuf uns für die Unsterblichkeit. Ja, und du kannst dich freuen und jubeln und jauchzen. Ja, du musst nicht fürchten und Angst haben. Wie wird es weitergehen? Gott schuf für uns die Unsterblichkeit. Sterben ist nur für den Leib und die Seele stirbt nicht. Ja, Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, doch die Seele nicht töten können, weil die Seele etwas Ewiges, etwas Göttliches ist. Nach der Bibel, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16, Gott allein besitzt die Unsterblichkeit, aber alles, was von Gott ist, die Seele und der Mensch, das ist unsterblich. Und wir sind geschaffen von Gott, wir haben Gottes Odem, Gott pustete uns an und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Gott ist der ewige Daseinende. Und wenn ich mich mit Gott verbinde, Jesus Christus aufnehme in meinem Leben, dann habe ich ewiges Leben. Jesus sagt auch einmal, auch die Engel sterben nicht. Sie sind von Gott geschaffen und sie werden von Gott erhalten. Ja, weil Jesus lebt, leben auch wir. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist Ostern gewesen, Auferstehung der Toten. Ja, diese Transformation. Unsterblichkeit bezieht sich auch nur auf den Menschen. Der Mensch ist Geist und Seele, ja. Und er hat einen Leib. Aber dieser irdische Leib wird vergehen und wir werden von Gott einen unsterblichen Leib bekommen. Der Mensch empfängt mit der Geburt die ewige Existenz, ja. Das ewige Leben, diese Unsterblichkeit, das bekommt er mit der Geburt. Und in der Ewigkeit bekommt er dann seine Seele, wenn er von diesseits ins Jenseits übergeht, ja. Und aus der Raupe wird ein Schmetterling, welcher auch immer ist. Ja, und ja, er freut sich, das Fleisch wird zu Geist. Derselbe Geist, heißt es einmal in der Bibel, der Jesus auferweckte, wird auch unsere, auch meinen sterblichen Leib auferwecken, lebendig machen. Der Mensch besteht aus zwei Teilen, dem Körper, das ist also das Irdische hier in dieser Welt, das Sichtbare, ja, und ist vergänglich, aber die Seele ist unvergänglich, ist unsterblich und sie trennt sich von dem Körper, der dem Tod verfallen ist und preisgegeben ist. Denn Gott hat gesagt, dem Menschen, welchen Tages du essen wirst, des Tages wirst du sterblich. Und das ist der Mensch geworden. Er hat sich versündigt, hat sich vergriffen an Gottes Gebote. Bei Gott bekommen wir einen neuen, verherrlichten Leib. Ja. Durch den Sündenfall wurde unser Körper verdorben. Und plötzlich merkte der Mensch, ich bin nackt, ja, ich bin krank, ich bin gebrechlich, ich bin sterblich. Das plötzlich gemerkt. Und Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Der erste Mensch war bekleidet mit der Herrlichkeit. Ich weiß nicht in welcher Form, aber ich weiß, dass er herrlich war. Denn meine Bibel sagt, sie sind allzumal Sünder jetzt und mangeln des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Ja, plötzlich merkt der Mensch, dass er nackt ist und Adam versuchte dann, ja, Feigenblätter zu nehmen und sich ein Kleid zu machen. Die Schrift sagt uns, dass der Mensch mit der Herrlichkeit Gottes gekrönt war. Psalm 8, Vers 5. Ja, mit der Herrlichkeit Gottes, ja, glaub doch nicht, dass Gott nackt rumläuft. Ja, auch der Mensch im Paradies war nicht nackt. Der hat die Herrlichkeit Gottes gehabt. Und ja, und er war von Gottes Herrlichkeit bekleidet. Wir alle haben alte Gemälde, also wir haben so alte Gemälde von früher, ja, und die meisten Leute, die Gläubigen, haben so einen heiligen Schein, ja, sanften Schein und herrliche Kleider, verstehst du? Und der Mensch hat es verloren, dass diese Herrlichkeit, dieses Strahlen durch die Herrlichkeit Gottes, dass wir was Besonderes sind, ja. So in der Antike war der Mensch, der erleuchtete Mensch, etwas Besonderes, hat einen heiligen Schein, was Besonderes, ein Kennzeichen, dass er Gott gehörte. Der Michelangelo malte in der Sixtinischen Kapelle am Altar vorne das Bild und er malte die Bischöfe, alle Bischöfe und selbst die Kardinäle malte er sie nackt. Vor Gott sind wir nackt, solange wir hier auf dieser Erde sind, sind wir nicht bekleidet, uns fehlen die Kleider. Aber Gott machte den Menschen, ja, Felle. Und weißt du, für ein Fell braucht man, muss ein Tier sterben. Und damals ist ein Tier gestorben und der Mensch bekam Felle, also er wurde bekleidet. Ja, Menschen, die Gott begegnen, die haben eine ganz neue Aura, ganz neues Dasein. Ja, die Künstler haben versucht, die Herrlichkeit Gottes irgendwie darzustellen. Einen Nimbus, er strahlte, ja, er leuchtete. Auch als Moses von der Herrlichkeit Gottes herunterkam, er strahlte, dass die Menschen ihn nicht angucken konnten. Er musste sein Angesicht verdecken, ja. Der Mensch strahlte und ist eine Botschaft, die wir haben. Der Auferstehungsleib, der strahlt, ist ein Herrlichkeitsleib. Ja, und auch Adam und Eva vor dem Sündenfall strahlten sie die Herrlichkeit Gottes, den Ruhm Gottes versuchten sie weiterzugeben. Und deshalb, sie gaben dem Tier, den Tieren den Namen und die Tiere hatten Respekt vor den Menschen. Bis heute haben die Tiere, auch die wilden Tiere, Respekt vor den Menschen. Ja. Der Ruhm wurde den Menschen gegeben. Sie sollten ewig leben, frei von der Krankheit sein. Krankheit und Mangel haben im Leben eines Kindes Gottes nichts zu suchen. Die Herrlichkeit ermöglichte ihnen, dass sie so leben, wie Gott lebt, so strahlen, wie Gott strahlt. Aber durch die Sünde kam das Verderben zu allen Menschen. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, weil sie bei Gott haben sollten. Das war nicht Gottes Absicht am Anfang. Gottes Absicht war ganz was anderes. Gott, der Mensch sollte Gemeinschaft haben mit Gott und strahlen. Ja, wenn Adam und Eva nicht im Garten gesündigt hätten, ja, würden sie heute noch leben. Du sagst, wie bitte, Bruder Matthäus? Ja, du könntest sagen, und was ist mit mir? Und ja, was ist mit dem Pastor Matthäus? Und soll ich sagen, was dann mit mir wäre? Ich wäre Anbetungsleiter. Ich würde, was weiß ich, irgendetwas tun zur Anbetung, zur Verherrlichung Gottes, zur Ehre Gottes. Ja. Und würde einfach den Ruhm Gottes verbreiten. Und die Erde könnte alle Menschen, die heute leben, ernähren. Ja, der Segen Gottes, aber ein Großteil dieser Erde ist Wüste. Und in meiner Bibel heißt es, und die Erde ward wüst und leer. Da ist was passiert, der Fall des Luzifers. Aber die Menschen, die Gott dienten, sie waren in der Nähe Gottes. Ja, unsere Vorfahren, die waren mit der Herrlichkeit Gottes bekleidet damals. Und dann wurden sie aus dem Paradies vertrieben. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Wenn du bedenkst, verstehst, Eva hat gesündigt. Ja, Eva hat gesündigt und sie hat ihren Beruf, ihre Berufung verloren. Ja, und sie wurden von der Aufgabe entbunden. Sie mussten jetzt selber im Schweiße ihres Angesichtes ihr Brot essen. Ja, und alles andere tun. Ja, wenn die nicht gesündigt hätten, wir wären Könige und Priester, Wir würden mit Christus regieren, wir wären Musikanten, wir wären Anbetungsleiter, wir wären würden Sänger sein. Wir hätten andere Aufgaben, nicht die Aufgaben, die der Mensch nachher hatte, nach dem Sündenfall. Wenn sie gesündigt hätten, ja, haben sie alles verloren und sie mussten Feigenblätter nehmen und sich zudecken. Sie haben sich geschämt. Weißt du, wir müssen uns vor Gott nicht schämen, auch heute nicht. Jesus Christus kam in diese Welt, er war das Lamm Gottes, das für uns starb. Ja, ich kann vor Gottes Angesicht treten und ich habe die Salbung und das ist, was abstrahlt, was die Herrlichkeit Gottes weitergibt. Wir haben einen natürlichen Leib und wir haben einen übernatürlichen Leib. Und der Mensch vor dem Sündenfall hatte einen übernatürlichen Leib. Sie waren so wie die Engel. Glaubt doch nicht, dass die Engel nackt rumspringen. Ja, auch sie sind bekleidet von der Herrlichkeit Gottes. Nur der Teufel und seine Engel, die gefallen sind, die sind nackt und bloß. Der Teufel versucht uns zu blamieren. Die Bibel spricht, ja, dass die Engel Gottes Angesicht sehen. Und sie freuen sich, verstehst du, du kannst in der Gottes Angesicht treten, erst wenn du die Kleider des Heils hast, ja, das Fell, diese, ja, nicht nur die Feigen vergehen, aber so ein Fell hält lang und ewig, ja. In Gemeinschaft mit Gott haben wir Bestand für alle Ewigkeit. Der Mensch wurde aus der Erde genommen und, ja, und nur in der Gemeinschaft mit Gott konnte er die Herrlichkeit haben, aber jetzt durch den Sündenfall hat er das alles verloren. Ja, und jetzt versucht er sich selbst was zu machen, sich Kleider zu machen. Kleider machen Leute, ja. Ja, Kleider machen Leute und du weißt, Könige und Priester, wie sie gekleidet sind, die sind in Schmuck, in ihren Ornamenten und wie auch immer gekleidet. Und so werden wir eines Tages bekleidet sein durch die Herrlichkeit Gottes. Ja, die Bibel ist tatsächlich ein Geschichtsbuch, wo Gott uns seine Herrlichkeit zeigt. Wir sind verwandelt. Ja, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht nur eine Herrlichkeit, dass wir haben. Wenn wir in den Himmel kommen, wir haben eine Herrlichkeit nach der anderen. Wir werden jeden Tag schöner, jeden Tag herrlicher. Ja. Und es gibt keinen Ersatz für die Herrlichkeit Gottes. Ja. Es ist die Geschichte davon, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Und Gott hat den Menschen nicht nackt geschaffen, sondern vollendet, vollkommen. Er wurde nur unvollendet und vollkommen. Er konnte das Ideal nicht mehr verwirklichen. Ja, mit der Herrlichkeit Gottes war er bedeckt, ja. Und in der Ewigkeit wird die ganze Herrlichkeit wieder zurückgebracht, ja. Wie der verlorene Sohn, als er nach Hause kam, ja, die ganzen Lumpen, was er unterwegs, ja, irgendwo sich angeeignet hat, die wurden ihm abgenommen. Und dann sagt der Vater, bringt ihm das beste Kleid, bringt ihm das beste Kleid. Und auch uns, wenn wir nach Hause kommen zum Vater im Himmel, wir werden das beste Kleid bekommen und wir werden vor Gott treten. Ja, das beste Kleid. Die Schrift sagt uns, dass wenn wir sterben und wir in Christus sind, unsere Leiber, ja, von der Herrlichkeit Gottes strahlen werden. Ja, so wie Moses und Elie auf dem Berg der Verklärung, sie strahlten und dass sogar Petrus ausrief, oh Herr, hier ist gut sein, lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Moses eine und Elie eine. Ja, wir werden was ganz anderes sein in der Ewigkeit. Freu dich darüber. Ja, und Paulus schreibt hier weiter, ich möchte euch nicht in Unwissenheit lassen, liebe Brüder und auch liebe Schwestern, was diejenigen betrifft, ja, die eingeschlafen sind, dass die gestorben sind und so weiter. Ihr müsst nicht traurig sein, die keine Hoffnung haben, die keinen Gott haben, die keinen Glauben haben. Denn ja, wir glauben an Jesus Christus, der gestorben ist und der für uns auferstanden ist. Auch Jesus war bekleidet. Nach der Auferstehung war Jesus bekleidet, dass die Maria Magdalena fragt, Gärtner, wo hast du ihn hingetan? Ja, der Herr lief nicht nackt herum. Deshalb lies 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13. Und deshalb sagen wir auch euch ein Wort des Herrn, die wir leben und bis zum Kommen des Herrn bleiben. Und wir werden denen nicht zuvorkommen, die vorausgegangen sind. Denn ja, der Herr wird kommen mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes und die Toten in Christus werden auferstehen. Alle, die werden plötzlich da sein und der Herr wird mit seinen Heiligen kommen. Und glaubt nicht, dass die Heiligen nackt sind, so wie der Michelangelo da in der Sixtinischen Kapelle gemalt hat. Dann werden wir gemeinsam mit all den Heiligen dem Herrn entgegengerückt in der Luft und wir werden sein bei dem Herrn für immer und alle Zeit. Das wird ein herrlicher Tag sein, wo ich mit meinen Lieben, mit denen, die ich gekannt habe, sehen werden und ihnen begegnen werde. Ja, wir haben zwei Leben in uns. Das Leben hier in dieser Erde, auf dieser Erde. Und die Erde ist nur unser Existierplatz. Ja, wir werden eines Tages lebendig werden und wir werden neu angezogen sein. Konfuzius hat einmal gesagt, wir haben zwei Leben und das zweite beginnt, wenn wir erkennen, dass wir nur eins haben und das eine Leben ist das Leben in Jesus Christus. Ja. Der erste Teil, wir werden alle sterben, das ist der erste Teil. Das ist unumstößlich, eine ewige Tatsache. Alles Leben endet einmal, wir werden geboren, um zu sterben. Und der zweite Teil ist, wir werden alle lebendig. Wir werden alle lebendig. Wir leben, weil Jesus lebt. Halleluja. Weil Jesus lebt, freu dich. Der Tod ist ein Teil des Kreislaufes und unser Leben entsteht immer wieder aus dem, was gewesen ist. So wie die Raupe sich verwandelt in einen Schmetterling nach dem Kokon. Wir verpuppen uns, wir verlassen diese Welt für ein paar Augenblicke, aber dann sind wir was Neues, H2O. Ja, da sind wir vielleicht eine Schneeflocke, vielleicht Dampf und Nebel oder was auch immer ist. Ja, wir sind einem neuen Dasein, eine andere Erscheinungsform. Das Leben unterliegt der Transformation, dem Wandel. Und Jesus verwandelt Wasser in Wein. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sagt die Bibel. Gott ist ein Gott der Lebenden. Und wir gehören dazu, weil wir Kinder Gottes sind. Lukas Kapitel 20, Vers 38. Ja, Gott ist ein Gott der Lebenden. Gott ist ein Gott des Lebens, nicht der Vergänglichkeit. Ja, Gott ist ein Gott, ja, der die Menschen lebendig macht. Und jeder, der zu Gott geht, zu Gott kommt, wird lebendig. Gott ist ein Gott, der lebt. Er sagt, ja, vom Vater Abraham, Isaac und Jakob. Und die bleiben am Leben. Die sind nicht tot. Für Gott leben sie. Ja, für Gott leben sie. Als meine Mutter starb, dann sehe ich im, ja, dann sehe ich im Traum, wie meine Mutter kommt und an der Hand hat sie meine Oma und noch so viele andere, den ganzen Schwanz und sie sagt, und ich fragte, Mutti, wo gehst du? Ich will zu euch kommen, ich will bei euch wohnen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch übers Grab hier zusammen. Und das ist die Botschaft, Abraham, Isaac und Jakob und all die vom Volk Gottes, ja. Gott ist ein Gott der Lebenden. Und damit beendet Jesus die Diskussion der Schriftgelehrten. Bei ihm, durch ihn, werden alle lebendig. Sie stehen bei ihm, ja, im Buch des Lebens. Und deshalb heißt es in der Bibel einmal, freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Ja, der Teufel steht nicht im Buch des Lebens. Der wurde aus dem Himmel geworfen. Aber dein und mein Name, unser Name steht im Buch des Lebens, ja. Und wir werden ja, zu Gott gehen, wir werden vor Gott treten und Gott allein hat die Unsterblichkeit und deshalb freut euch, dass euer Name im Buch des Lebens steht. Halleluja, du musst nicht Christ sein, du musst ein Gläubiger an Jesus, an Gott Gläubiger sein. Wenn wir sterben, sind wir bei Gott, bei den Heiligen, bei den Patriarchen und wir werden versammelt zu den Unsrigen. Ja, so wie es in der Bibel heißt, und Abraham wurde versammelt zu den Seinen, ja, zu Noah, zu Henoch und all diese Menschen, die je vorher gelebt haben, zu Adam. Ja, unsere Unsterblichkeit führt uns zurück zu Gott. Ja, zurück zu Gott. Der Geist, der Jesus auferweckte, wird uns auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Gott macht uns da weiter. Da, wo wir aufhören, wo wir nicht mehr weiter können, wo wir alles aufgeben und hier lassen, da macht Gott jetzt weiter. Die Fortsetzung, ja. Er wird zulassen, ja, dass du die Herrlichkeit Gottes siehst und dass du ewig bei Gott bleibst. Ja, nicht der Tod ist das Letzte, sondern das Leben. Ja, das Leben. In Daniel Kapitel 12, Vers 2, da heißt es, und viele, die im Staub der Erde entschlafen und dort liegen, werden aufwachen, der einen zum ewigen Leben, der anderen zu ewiger Schmach und Schande. Wir fragen, wie bitte? Ja, und die Verständigen, die Lehrer werden leuchten wie der Glanz des Himmels. Sie werden Sternlein sein und die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, sie werden leuchten wie die Sterne. Ja, manche werden aufwachen zu Schmach und Schande. Ja, weißt du, was das heißt? Hätten wir ernst gemacht, hätten wir auf Pastor Matutis gehört, hätten wir mehr gegeben, hätten wir mehr geglaubt, ja, hätten wir mehr geliebt, ja, hätten wir mehr zu Gott gehalten. Der Mensch wird sich bedauern, Schmach und Schande. Ja, und die werden vielleicht nur eine Palme in der Hand bekommen und mit der Hand winken können. Aber sie werden keine Krone haben. Aber wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir werden Kronen tragen. Wir werden mit Christus sitzen und regieren. Wir werden Priester und Könige sein. Dieser Begriff Schmach und Schande stammt aus der alten alttestamentlichen Apokryphe. Ja, und beschreibt den Zustand der Ehrlosigkeit, den Verlust des Ansehens. Sie werden nackt und bloß sein. Ja, Gott hat uns die Felle gegeben. Gott hat uns Jesus gegeben. Ja, und deshalb, wir sollen ihn anziehen, den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, und nicht dastehen als Versager. Hätte ich bloß, hätte ich bloß, hätte ich bloß, ja. Wir werden hier sterben, aber drüben wachen wir auf. Drüben wachen wir auf. Wir sterben. Ja, das ist, wenn wir sterben, wir sind noch lange nicht tot. Ja, die Welt geht weiter. Die Welt geht weiter, das Leben geht weiter. Wir wachen, ja, in der Ewigkeit auf. Und, ja, wir wechseln nur die Räume. Zeitabschnitte, drüben wird es keine Zeit mehr geben. Ja, wir werden das Unvollkommene verlassen und wir beziehen das Vollkommene. Der Tod wird in der Bibel als ein Schlaf beschrieben. Ja, der Lazarus, von dem heißt es, Jesus sagt, er schläft. Und alle, die Jesus auferweckte, hat er immer wieder gesagt, die schlafen. Ja, und wenn wir nach Hause gehen und bei Gott sind, wir schlafen nur kurze Zeit. Ja, wir schlafen ein und wir wissen am nächsten Morgen nicht mehr, was alles nachts war, was wir alles gemacht haben. Ja, Lazarus, er schläft. Ein neuer Tag, eine neue Zeit hat für ihn begonnen. Obwohl er gestunken hat, hat Gott ihn auferweckt durch Jesus Christus. Wenn wir hier die Augen zudrücken, verlieren wir diese Realität. Die Welt ist zu Ende. Ja, wir haben eine neue Wohnung, ein neues Zuhause. Wir sind versetzt an himmlische Örter. So steht es in der Bibel. Ja, wir sind versetzt an himmlische Örter. Wir sind bei Gott zu Hause. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, da wo ich bin, da soll auch mein Diener sein, da soll mein Kind sein, da sollen die Apostel sein, da sollen die Jünger Jesus sein. Und ich spreche hier von der Auferstehung, von der Hoffnung der Gläubigen. Wir werden einen neuen Körper haben, eine neue Heimat, ein neues Zuhause im Jenseits. Ja, wir suchen die Stadt wie Abraham, deren Baumeister Gott ist, und das neue Jerusalem, den neuen Zustand, ja, ohne Leid, ohne Schmerz und Trauer. Das ist unser Trost. Dort in der Ewigkeit, wir werden schon erwartet, die winken uns schon mit der Hand, Bruder, Schwester, komm heim. Ja, dort werden wir die Erfüllung unserer Erwartungen und Hoffnungen erleben. Und unser Ideal sehen. Dort wird unser Ideal verwirklicht. Wir werden das empfangen, was wir hier geglaubt haben, an was wir festgehalten haben, was wir hier geliebt haben, für das, was wir gearbeitet haben, für das, was wir hier gegeben haben. Ja, der Lohn. Ja, unsere Beziehung zu Gott ist unser Trost. Das ist unsere Perspektive. Und wenn ich schon hier, ja, im NATO schon herrliche Dinge erlebe oder höre, ja, ich habe ja unaussprechliche Dinge gesehen, als ich drüben war. Ich habe auch eine NATO-Erfahrung gehabt und dann sah ich wunderbare Dinge, was für mich bereitet ist. Und eigentlich wollte ich gar nicht mehr zurückkommen, aber leider, ich war noch ein junger Bursche. Ich habe noch so viel vor für Gott zu tun. Verstehst du, 58 Jahre predige ich jetzt schon. Ja, wie viele Menschen konnte ich ein Segen sein? Ja, ich war fröhlich dort. In der Ewigkeit, wir haben grüne Weide, dort alles voll. Diese Nahtoderfahrung, die meisten wollen gar nicht mehr zurück. Und jetzt sagen, warum hast du uns hier zurückgeholt? Wir müssen fühlen, das, was wir drüben bei Jesus sind. Ja, unseren Heiland, das Paradies. Jesus sagt zu dem Schächer, heute noch, nicht erst morgen oder erst in der Ewigkeit oder wenn du tot bist oder was auch immer. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wenn die Erlösten heimkommen, meine Bibel sagt, die werden nicht heulen, jammern und klagen. Ja, ihr Mund wird voller Lachen sein. Ja, es wird noch ein großes Lachen sein. Und das ist aus der Bibel, Psalm 126, Vers 2. Ja, wenn die Erlösten heimkommen, ihr Mund wird voll Lachen sein. Ist ein altes Wallfahrtslied. Die Israeliten, wenn sie aus der babylonischen Gefangenschaft heimkommen, das Exil beendet haben, ja, da wird, wenn sie freuen. Hier wird es mit Tränen gesät oder in Zeiten der Noten gesät, aber dort wird alles mit Freude geerntet. Der große Erntetag ist im Himmel bei Gott in der Herrlichkeit. Dort kommt die endgültige Erlösung, wenn die Arbeit getan ist. Ja, wir kommen zurück aus der Schlacht. von der Wende, ja, alles ist gut, alles ist gut, ja. Ich kann mich gut und getrost Gott überlassen, ja. Ich werde erleichtert sein, überwältigt sein, wie in einem Traum. Mein Mund wird voller Lachen sein. Ich komme heim und ich sehe das alles, was hier in den letzten 58 Jahren, wo ich lebe und Gott gedient habe und noch Jahre dienen werde, da sehe ich die ganze Herrlichkeit Gottes, die mit Tränen sehen, die in Zeiten der Not arbeiten, ernten mit Freuden. Der Tag X wird kommen und dann wird unser Mund voll Lachen sein, die Zunge voller Rühmen. Wir werden einen Triumph auf unseren Lippen haben. So wie der Marathonläufer im Kampf gegen die Perser, da lief er über 40 Kilometer, brach zusammen und sagte, wir haben gesiegt. Ja, und genau das ist, was ich sagen kann und was ich behaupten kann. Wir haben gesiegt. Ja, diese Transformation, diese Auferstehung hat stattgefunden. Jesaja 26, Vers 19. Deine Toten werden leben. Meine Leichen stehen auf, sagt der Herr, wacht auf und jubelt, die ihr im Staub liegt. Ja, wir sollen jetzt schon jubeln, ja, und nicht traurig sein, der ist gestorben, jenes gestorben, Xell ist gestorben. Nein, wir sollen froh sein, die sind schon zu Hause, ihnen ist so viel erspart geblieben. Was glaubst du, die Leute, die vorausgegangen sind, Corona ist ihnen erspart geblieben, ja, der Krieg ist ihnen erspart geblieben, die ganzen Auseinandersetzungen, die Teuerung, das Leben ist ihnen erspart geblieben, die sind daheim, ja, bei ihrem lieben Heiland, ja, die Toten, meine Leichen stehen auf, sagt Gott hier, ja, die stehen auf, alles lebt wieder auf, die Trennung ist aufgehoben. Es wird wieder eine universelle Anbetung sein, alle Sterblichen, ja, die im Buch des Lebens stehen werden, vor dem Herrn stehen und sagen, danke Jesus, das, was du für uns getan hast. Für einen bist du gestorben. Also wenn nur einer in den Himmel kommt, hat sich die ganze Sache gelohnt. Ja, und dir sei Ehre, Lob und Dank. Ja, und wir werden ihn anbeten. Ja, wir werden auf den Knien gehen und wir werden dankbar sein. Ich habe noch eine Geschichte in der Bibel. Da kommt der Jüngling von Nein aus Jerusalem, aus der Stadt wird herausgetragen. Und Jesus sagt hier zu der Frau, die hinter dem Sarg folgt, Frau, weine nicht. Ja. Und auch uns gilt das Wort, wir sollen nicht weinen. Ich habe für meine Frau selbst die Beerdigung gemacht, ja, selbst gepredigt. Ich weiß, sie ist bei Jesus, sie hat den Kampf gekämpft, sie hat den Glauben gehalten, sie hat den Lauf vollendet, sie ist beim Herrn. Ja. Und ich kann sagen, Frau, weine nicht. Ja, die Auferstehung ist unsere Hoffnung. Ja, Frau, weine nicht. Auch ich muss nicht weinen, traurig sein, bedauern. Ja, ich bin bei Jesus und bin dort in der Heimat. Ja, die Witwe, wer wird mich versorgen? Ja, sie hat Grund gehabt zum Weinen. Sie war eine Witwe. Sie war unversorgt und ja, auch jetzt der Junge, der starb. Auch da war sie unversorgt. Weine nicht, verstehst du? Unsere Lieben werden auferstehen und die werden versorgt sein. Ja, und wir selbst werden auch versorgt sein. Auch die trauernde Mutter wird versorgt sein. Etwas Neues bricht an. Ja, und es gilt für unsere Hinterbliebenen. Und ich sehe, wie gesagt, in diesem Traum meine Mutter und meine Oma, die habe ich noch erkannt. Aber mehr habe ich nicht erkannt, den ganzen Schwanz, den ganzen Anhang. Ich will bei euch wohnen, sagt die Mutter. Ja, ich will bei euch wohnen. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch hier in dieser Andacht, in dieser Predigt zusammen. Ja. Und Frau weine nicht. Und er nimmt sich dieser Frau an in der Trauer, nimmt diese Trauer ihr weg. Ja. Gott überlässt die trauernde Mutter nicht sich selbst. Frau weine nicht. Ja. Er sagt, der Witwe, tröste dich mit mir. Ich bin das Leben und ich bin die Auferstehung. Du hast noch mich. Ja. Bruder, Schwester, du hast noch Jesus, Halleluja. Du musst nicht traurig sein, wenn dies und jedes in unserem Leben passiert. Weine nicht, sagt Jesus. Gott besucht diese Frau, diese Jüngling von Nein, die wieder rausgetragen sind. Und plötzlich richtet sich der Junge auf und geht mit nach Hause. Die lassen den Sarg stehen, wo der steht. Ja, überlass deine Trauer, deine Hoffnungslosigkeit, überlass einfach dieser Welt, ja, nimm nichts mit, ja, Jesus fühlt mit dir mit, er hat, ja, alles mit dir mitgefühlt, er ist in einem Stadtturm, da kommt die Mutter gerade raus und plärrt und ist traurig, voller Schmerz, mein Junge ist tot, ich habe jetzt niemand, ja, Jesus begegnet uns am Stadttor, Er begegnet uns, gerade wo wir vom Leben in den Tod hineingehen, ja, und sagt, Frau, weine nicht. Die Frau hat ihren Mann verloren, jetzt ihren Jungen, ja, weine nicht. Lukas Kapitel 7, Vers 11 und folgende Verse. Ja, Jesus hat Mitleid mit dir, mit mir, mit der armen Frau, ja, mit unserer Situation. Ja, er ist am Übergang der Dinge, wenn die Dinge sich ändern. Ja, sie war mittellos. Der Sohn starb, der Mann war tot, sie war ruiniert, ja, sie stieg sozial ab. Und der Herr Jesus Christus ist bei dir alle Tage bis an der Weltende, auch wenn du sozial absteigst, und er unterbricht diesen Trauerzug. Frau, weine nicht. Und Jesus berührte diese Bahre. Und weißt du, Jesus bringt sich in Not. Ein Jude, der eine Leiche berührt oder einen Toten berührt, er darf 7 Tage, ja, nicht ins Heiligtum gehen, ist unrein, 7 Tage. Verstehst du, Jesus ist für uns unrein geworden, ist Sünder geworden, er starb auf Kreuz von Golgatha. Und deshalb, er ist mein Erretter geworden. Ja, für den einen starb ich, für diesen Jüngling von Nein. Ja, für den Lazarus oder für das Töchterlein von Jairus. Bei Jesus schlafen die Leute nur. Ich komme und ich wecke es auf. Und Jesus betont ganz bewusst, dass Gott kein Gott der Toten ist, sondern ein Gott der Lebenden ist. Ja, und solange du schläfst, bist du immer noch ein Lebendiger. Im Matthäus-Evangelium wird deutlich, ja, dass Menschen wie Abraham, Isaac und Jakob für Gott lebendig sind, obwohl sie schon physisch tot sind, schon lange gestorben, 3.000, 4.000 Jahre schon gestorben sind. Bei Gott leben sie alle. Bei Gott leben sie alle. Der Tod ist nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum ewigen Leben. Unsere Lieben sind alle bei Gott. Ja, und es geht weiter. Das Leben geht weiter. Hab Mut, Bruder, Schwester, weine nicht, sei nicht traurig. Auch wenn du jetzt einen lieben Menschen verloren hast. Wir wissen und ganz genau, wo unsere Lieben sind. Sie sind bei Gott. Ja, und dann sind meine Lieben nur ausgewandert. Sie haben diese Welt verlassen. Sie sind umgezogen in eine andere Stadt, in ein anderes Land. Sie wohnen jetzt, ja, im Reich Gottes, ja. Und das ist die christliche Hoffnung. Transformation, ja. Transformation, Auferstehung. Du weißt, das Leben ist endlich. Und ich habe jetzt gepredigt, ja. Die Auferstehung der Toten, ja, die ist ewig, endlos, nicht begrenzt. Eine unumstößliche Tatsache. Er ist nicht begrenzt. Hier ist, es ist alles nur für einen Augenblick. Und dort ist alles endlos. Ja, alles endlos. Hier ist nur vorübergehend. Ja, nur vorübergehend. Du hast und hast nicht mehr. Aber wenn du bei Gott bist, du wirst alles besitzen. Und das, was man dir weggenommen hat, das wirst du wiederbekommen. Das Leben ist das, was kommt. Nicht das, was war. Das, was kommt. Das Leben ist eine Reise, ein Ziel. Und deshalb, noch ganz schnell, ich möchte dir sagen, genieße diese Reise. Solange du hier auf dieser Erde bist, genieße deine Jugend, genieße deinen Mann, genieße deine Frau, genieße diese Dinge. Ja, das Leben besteht aus 10% aus dem, was dir widerfährt, und 90% ist deine Reaktion. Ja, du genießt. Halleluja. Ich freue mich. Ja, ich freue mich. Ich konnte meine Frau haben, 49 Jahre. Sie war bei mir, auch wenn die letzten Jahre schwer waren und nicht einfach. Verstehst du? Aber ich danke. Und wie oft denke ich noch daran? Ja, ist meine Reaktion, was es einmal war. Das Leben rast so schnell vorbei. Genieße die kleinen Momente. Genieße dein kleines Glück. Ja. Nach dem Tod werden wir göttlich, werden wir ewig. Ja. Wir werden frei von der Vergänglichkeit sein. Ja. Das ist Erlösung, Bruder, Schwester. Erlösung. Manche Leute sagen, ich bin erlöst. Du bist erst erlöst, wenn du bei Jesus bist. Dann bist du erst erlöst. Hier sind wir auf dem Weg der Erlösung. Ja. Eine unumstößliche Tatsache. Ja, das tröstet mich. Ich werde bei Jesus sein. Ich werde bei Jesus aufwachen. Ich werde, ja, endlos bei ihm sein für alle Ewigkeit. Die Auferstehung der Toten, diese Transformation ist Jesus lebt und mein Diener, mein Knecht, mein Kind soll dort sein, wo ich bin, ja. Und du kannst weiterleben. Und dasselbe Prinzip, das Jesus bei Lazarus anwendete, ist auch bei uns. Das gleiche Prinzip. Ja, du wirst weiter leben, weiter da sein, im neuen eine neue Existenz haben. Und lieber Vater, ich möchte, dass du die Lieben tröstest, wo sie auch immer sind. Auch wenn sie jetzt jemand verloren haben oder ja jemand krank ist oder siecht und leidet. Es wird der Tag X kommen, wo kein Leid, kein Geschrei, kein Tod, kein Abschied da sein wird. Die sichtbare und die unsichtbare Welt gehört auch hier. Ja, in unserer Welt zu uns persönlich. Ich danke dir, Vater, für Jesus Christus, der das ewige Leben uns gebracht hat. Halleluja. Sonne aus der Höhe. Das ist das Lied, das wir hören werden. Und diese Sonne scheint jetzt in unserem Leben. Ja, und du sollst fröhlich sein und dich freuen in Jesus Christus. Gott segne uns. Amen.